Ein sportliches Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Wadelbeißer, der Fußballtalk, Episode 2. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Heute dreht sich ebenso wieder, genauso wie in der ersten Episode, alles um die Europameisterschaft 2020/2021. Wir haben jetzt die zweite Runde der Gruppenspiele hinter uns und wollen die heutige Ausgabe nutzen, um genau auf diese Spiele ein bisschen zurückzuschauen.
Die Schweden sind ein ganz harter Brocken.
Der Ball für Ibrahimovic! Oh, come on! Come on!
Er kommt gut! Und drin! Naldo!
Das ist unfassbar!
Hier ist Hulk! Didi!
Das ist die nächste Debatte, Frank!
Und auch in dieser Runde gab es einige sehr interessante Ergebnisse, auf die wir jetzt kurz eingehen wollen. Finnland unterliegt Russland am 16.06. am Mittwoch mit 0:1. Wales gewinnt gegen die Türkei mit 2:0 und schießt sich somit schon in Richtung Achtelfinale. Italien kennt mit der Schweiz keine Gnade, gewinnt 3:0. Die Ukraine besiegt Nordmazedonien mit 2:1. Dänemark unterliegt Belgien mit 1:2. Die Niederlande gewinnt gegen Österreich mit 2:0. Schweden schlägt die Slowakei mit 1:0. Kroatien und Tschechien trennen sich 1:1. England, einer der großen Turnierfavoriten, kommt gegen den lauten Nachbarn nicht über ein 0:0 eben gegen Schottland hinaus. Ungarn, die große Sensation in dieser Runde, trotzt den Franzosen ein 1:1 ab. Portugal unterliegt unseren deutschen Nachbarn mit 2:4 und Spanien gegen Polen endet 1:1. Durchaus einige sehr interessante Ergebnisse und ja, wie ich würde gleich sagen, wir starten gleich hinein in die Sendung mit unserem ersten Thema.
Das Thema der Woche.
Aber dass Sie das nicht sehen, da kann ich nichts für, ja? Vielleicht haben Sie Ihre Haare in die Augen hängen, nee, ich weiß es nicht.
Und jetzt eine Anmerkung aus dem Schnittraum. Wir hatten bereits die gesamte Episode im Kasten, als tatsächlich noch ein neues, sehr, sehr viel wichtigeres und vor allem größeres Thema der Woche aufkam, als wir das bisher konzipiert haben. Weswegen wir uns jetzt entschieden haben dazu, dass wir dieses Thema jetzt nochmal neu einsprechen, ein bisschen besprechen. Und die restlichen drei kurzen Themen, die wir aufgenommen haben, werden wir dann hinten dazuschneiden an dieses kurze Segment. Aber jetzt wirklich das Thema der Woche und es ist ein Thema, das ich nicht mehr hören kann, das ich nicht mehr hören kann und jedes Mal wieder mittlerweile sehr, sehr allergisch drauf reagiere. Es gibt Medienberichte seit heute, gerade vor ungefähr einer halben Stunde. Offensichtlich ist es gestern im Spiel Ungarn gegen Frankreich zu neuen und wiederum absolut unerträglichen rassistischen Ausfällen seitens einzelner Fangruppierungen gegenüber Kylian Mbappé gekommen. Da wurde anscheinend wieder mit Affenlauten gearbeitet und aufs tiefste rassistische Sentiments bedient. Dazu zwei Dinge. Nummer eins. In einem Fußballstadion geht's manchmal recht hart zu. Auch die französischen Fans haben sich gestern meiner Meinung nach nicht ganz fein verhalten, denn es gehört sich meiner Meinung nach genauso wenig, in der 80. Minute den gegnerischen Tormann, Peter Gulasch in dem Fall, mit Bechern zu bewerfen. Gehört sich genauso wenig. Allerdings, und das ist uns ganz, ganz wichtig, dazu betonen, Rassismus gehört nirgendwo hin. Gehört in kein Fußballstadion. Das gehört nicht in die Gesellschaft. Und es gibt, und das ist Nummer zwei, genügend Menschen, die jetzt sich herstellen und sagen, naja, wenn ich ein Fußballspieler bin in einem Fußballstadion auf dieser großen Bühne, dann muss ich das aushalten. Vorwiegend, und ich glaube, das spricht schon über den Charakter dieser Menschen, überwiegend findet man diese im Krone-Forum. Und an der Stelle muss man wirklich sagen, also dieser Menschenschlag, der dort unterwegs ist, ich möchte wirklich nichts mit euch zu tun haben an der Stelle. Also solltet ihr, wirklich. Denn wir sind in einer Zeit unterwegs, also es fehlen einem wirklich mittlerweile wirklich die Worte. Ich habe sehr, sehr viel Stick gekriegt von einigen Menschen, wie ich mich getraut habe, auch online einmal anzumerken, dass mir die Geisterspiele an sich zwar nicht gefallen, ich es aber verstehen kann und zumindest den Fakt, dass ich mit gewissen Trotteln im Stadion nicht mehr umgehen muss als Zuseher, macht mir die Geisterspiele erträglich. Für diese Meinung habe ich sehr, sehr viel Rückmeldung, und zwar negative Rückmeldung bekommen. Wenn ich mir so eine Sachen allerdings ansehe, dann fühle ich mich total bestätigt in meiner Meinung. Es braucht wirklich ganz, ganz harte Strafen. Es braucht sehr, sehr harten Zugang zu solchen Dingen, und das teilt jetzt ein bisschen ein in unser drei kleinen Themen, die ihr jetzt dann gleich besprochen hört von mir. Da muss jetzt auch die UEFA einfach Aktionen starten da dagegen. Also entweder es funktioniert und ansonsten spielen wir vor leeren Rängen. Es geht offensichtlich wirklich nicht anders. Die Leute kapieren das nicht, dass sowas einfach in der heutigen Gesellschaft nichts mehr verloren hat. Es spottet jeglicher Beschreibung und es macht fassungslos. Ich bin allerdings an der Stelle, muss ich auch gleich sagen, immer sehr, sehr vorsichtig, wenn es um Strafen seitens der Spieler geht, also wenn die Strafen dann aufs Sportliche umgemünzt werden, denn es gibt nicht ganz wenige Leute, die jetzt fordern, dass Ungarn vielleicht Punkte verliert oder da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, denn die Spieler am Rasen können nichts dafür. Natürlich wäre es auch, und das sage ich auch ganz bewusst, an der Zeit, dass man auch, wenn man das als Spieler, und zwar von den eigenen Fans mitbekommt, dass so etwas passiert, wäre es eigentlich auch die gute Pflicht eines jeden anständigen und aufrechten Fußballprofis, das Spiel von sich aus zu unterbrechen und darauf aufmerksam zu machen, dass das gerade passiert und auch wirklich öffentlich damit anständig umzugehen. Jetzt könnte man natürlich wieder hergehen und sagen, naja, wir sprechen da ja über Ungarn. an der Stelle möchte ich die Diskussion jetzt nicht aufmachen. Allerdings ist es no good look. Es ist wirklich kein schönes Bild, das Ungarn im Moment abgibt in Europa. Es ist auch mit gewissen Gesetzen, die jetzt verabschiedet wurden in dieser Woche, es ist kein schönes Zeichen und keine schöne Geschichte, dass jetzt sowas auch noch dazu kommt. An der Stelle muss ich wirklich sagen, Rassismus ist etwas, das... da bin ich sehr leicht angreifbar, denn ich kann es einfach, für mich entbehrt es einfach jeder Logik. Das ist etwas, wo ich in keinster Art und Weise in irgendeiner Schicht mit kann. Also es geht um eine Hautfarbe, es geht um Pigmente, das ist es. Also es ist ja wirklich nicht zu verstehen, traurig, dass es auch in diesem Großereignis leider wieder sowas geben muss. Das hätten wir uns alle gerne erspart. Und es bleibt an der Stelle wirklich jetzt die Hoffnung, dass es seitens der UEFA wirklich ganz, ganz klare Richtlinien, ganz, ganz klare Kommuniqués gibt, was die Fankultur und das Fanverhalten im Stadion betrifft. Denn ich bin ein Riesenfan von Fankultur. Ohne Fans, gebe ich vollkommen recht, ist der Fußball nichts. Allerdings kann man auf solche Trotteln im Stadion wirklich sehr, sehr gern verzichten, denn ich glaube, diese Menschen sind keine Fans. Zumindest nicht vom Fußball. Denn wenn Fußball etwas gezeigt hat in der Vergangenheit, ist es das, dass dieser Sport, dieses Spiel, dieser Sport völkerverbindend wirken kann, soll, muss und auch tut. Und dementsprechend, bleibt uns an der Stelle nur zu sagen, fuck Racism und somit jetzt aber dann wirklich zu den drei vorher aufgenommenen Themen der Woche. Und statt eines großen Themas haben wir gleich drei kleine Themen für euch vorbereitet in dieser Show. Erstens, Sergio Ramos hat bekannt gegeben, das war's für ihn bei Real Madrid. Er wird den Verein verlassen und somit natürlich die großen Diskussionen, wo wird's ihn hin verschlagen? Da sind gleich die wildesten Theorien aufgekommen. Vielleicht wird's Sevilla sein Ausbildungsverein. Das wurde bereits dementiert. Und somit rücken wieder die gleichen Teams in den Fokus, wie es eigentlich ständig ist. Wir schauen wieder nach Manchester und zwar einmal zum roten und einmal zum blauen Club. Gerade Manchester United wird ja immer wieder von vorwiegend Realspielern dazu benutzt, irgendwelche finanzielle Details im Vertrag ein bisschen zu verbessern. Könnte das wieder ein Fall sein? Ich glaube ja, ich sehe es nicht, dass Sergio Ramos nächstes Jahr das Trikot von Manchester United trägt. Manchester City ist die Frage, inwiefern so ein Charakter dann auch mit Pep Guardiola zu Rande kommt. Außerdem finde ich jetzt persönlich, dass Manchester City gerade in der Innenverteidigung durchaus nicht so schlecht besetzt ist. Kann ich mir auch recht schwer vorstellen. Meine Wahl würde an der Stelle wirklich in Richtung Paris Saint-Germain ausschlagen. Das wäre so ein typischer Paris-Move. Man hatte schon Jorginho Wijnaldum ablösefrei verpflichten können und wäre wieder so eine wunderbare Thiago Silva-Situation. Also Sergio Ramos, gehe ich mal davon aus, wird nächstes Jahr das süße Leben in Paris genießen. Dann haben wir gesehen, große Mode jetzt bei den Pressekonferenzen bei der Europameisterschaft, das Verhältnis zwischen Spieler und Cola. Sehr interessant, wie ich finde, das Ganze ein Trend losgetreten von Cristiano Ronaldo, der bei einer Pressekonferenz die Cola-Flaschen vor sich weggestellt hat, aus dem Bild befördert hat und stattdessen Werbung für stilles Wasser gemacht hat. Daraufhin sind da einige Spieler aufgesprungen auf diesen Zug, auch Paul Pogba als bekennender Muslim hat dann das Heineken-Bier auf die Seite getan, auch wenn es ein alkoholfreies war, aber das konnte man zumindest aus religiösem Sinn noch irgendwo sehr, sehr gut verstehen. Mein Mann der Pressekonferenzen, wenn es um das geht, war ganz sicher Andriy Yarmolenko, der diese Flaschen eben nicht weggetan hat, sondern sogar noch um einen Sponsorendeal gebeten hat. Also man kann das auch, es ist sehr, sehr schön zu sehen, dass in dieser ganzen Turnieratmosphäre und in diesem ganzen ernsten Gebaren trotzdem offensichtlich der leichte Humor nicht zu kurz kommt. Cristiano Ronaldo hat dafür gesorgt, dass die Cola-Aktie sehr nach unten gerasselt ist. Wird spannend, wie auch die UEFA in Zukunft mit solchen Dingen umgeht. Es hat auch schon eine Rüge gegeben in der Hinsicht. Also ich bin mir sicher, aus Business-Executive-Sicht findet man das nicht so witzig, was da bei Pressekonferenzen seitens der Spieler passiert. Speaking of Business and Executives, das dritte ganz kurze Thema, das wir ganz sicher anschneiden müssten und über dem wir sicher ein paar Worte verlieren sollten. Es steht im Raum aktuell, dass aufgrund der sich ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus vor allem dem Vereinigten Königreich, also in Großbritannien, schaut es jetzt so aus, dass es zumindest Überlegungen seitens der UEFA gibt, ob man nicht die Finalspiele, also Halbfinale mal zwei plus Finale, wieder aus Wembley entfernt und nach Budapest überträgt. Das Ganze aus dem Grund, dass ja die Verantwortlichen, den Executives und den VIPs keine Sonderbehandlung im Sinne der Testerei bzw. der 3G-Geschichte geben wollen. Und das findet die UEFA nicht so witzig. Und ich muss an der Stelle wirklich eines sagen, sollte die UEFA aus diesem Grund die Spiele verschieben oder zumindest an einen anderen Ort transportieren, dann würde ich wirklich, es ist grauenhaft, es ist wirklich absolut grauenhaft, mit welcher Rücksichtslosigkeit und mit welchem harten Denken dieser Fußballverband mittlerweile fort. Das haben wir schon in der letzten Episode ganz kurz gehabt, wo es um Christian Eriksen gegangen ist und um diese ganzen Geschichten. Die UEFA macht sich nicht beliebt bei Fußballfans durch solche Dinge. Es ist vollkommen klar, jeder will volle Stadien. Jeder möchte die bestmöglichste Atmosphäre haben. Wenn es nicht hergibt, dann gibt es es nicht her. Nummer eins und Nummer zwei, wenn es nicht hergibt, dann gibt es für keinen her. Und wenn der normale Fußballfan, unter Anführungszeichen, nicht ohne Komplikationen dort einreisen bzw. ausreisen kann, dann bin ich auch der Meinung, dass es auch Executives, VIPs, Politiker und so weiter nicht dürften. Also und da würde ich dann an der Stelle sagen, dann nehmt das Finale, macht es in Budapest, aber kommt es dann nicht mit uns ist der Fan so wichtig. Das ist wirklich nicht, offensichtlich nicht das Denken der UEFA. Da geht es um Geld, da geht es um Prestige. Und es wird wirklich meiner Meinung nach Zeit, dass man da auch einmal als Fan und vor allem auch als Spieler und Verantwortlicher wirklich eine eindeutige Meinung einnimmt und dem entgegentritt. Es wird wirklich auch einmal, es ist meiner Meinung nach ganz, ganz groß an der Zeit, dass man sich hinstellt und auch mal als Vereinspersönlichkeit da wirklich einen Standpunkt einnimmt und sagt, naja, wir müssen auch nicht. grundsätzlich. Gell? Also, das die drei großen Themen der Woche. Lasst uns gerne wissen auf unserer Facebook-Seite Wadelbeißer, der Fußballtalk, oder per Mail an wadelbeißertalk@gmail.com. Was haltet ihr von diesen drei News, beziehungsweise welche Themen des Fußballs aktuell interessieren euch besonders? Schreibt uns eine Mail, schreibt uns einen Brief, schickt uns ein Audio-File und ihr seid sofort Teil der Sendung, so wie wir das bereits angedacht haben. Jetzt allerdings gehen wir von den Themen in dem Fall der Woche weiter zu unserem nächsten Segment, der Analyse.
Die Wadelbeißer-Analyse.
Naja, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, das ist einmal klar.
Und die Wadelbeißer-Analyse dreht sich natürlich um das Spiel Niederlande gegen Österreich. Gespielt am Donnerstag, dem 17. Juni 2021 in der Johan Cruyff Arena in Amsterdam. Wenn wir uns einmal die Aufstellungen an sich anschauen, also wie die Mannschaften das Spielfeld betreten haben, so sehen wir eigentlich, ja, nicht wirklich ganz, ganz große Überraschungen. Österreich hat gestartet in einem 5-3-1-1, so wie wir das eigentlich schon aus den Testspielen kennen. Auffällig dabei, David Alaba hat wieder einmal die Rolle des Abwehrchefs übernommen. Also man wollte quasi die Leistung, die durchaus sehr, sehr positive Leistung von David Alaba gegen Nordmazedonien, über die es er ja auch in unsere Wadelbeißer 11 geschafft hat, noch einmal ja wiederholen, zumindest in irgendeiner Art und Weise reproduzieren. Die Niederlande spielten in einem 3-4-1-2 mit Jorginho Wijnaldum mit der Nummer 8, also ein bisschen Freigeist hinter den zwei Stürmern, Memphis Depay und Wout Weghorst. Ebenso ein System, das man von ihnen bereits genau so kennt. Wenn wir uns die Story des Spiels ansehen, so fällt uns auf, die Österreicher sind vor allem in den ersten 10 Minuten richtig gut ins Spiel gekommen, haben gut dagegen gehalten, haben versucht, sehr forsch zu attackieren, sehr hoch anzulaufen. Das Ganze hat genau funktioniert bis in die 10. Minute und dann kam der Magenstrudel, produziert von, in dem Fall leider Gottes, David Alaba, der sich zu einem sehr, sehr dummen Foul hinreißen lässt im Strafraum, im eigenen Strafraum. Somit folgerichtig gibt es einen Penalty. Den verwertet Memphis Depay in der 11. Minute zum 1-0. Danach hat man wirklich gesehen, das Spiel der Österreicher ist abgeflacht. Die Holländer kommen immer besser ins Spiel, sind immer frecher. Die Österreicher haben sich konzentriert aufs Verteidigen, aufs ja relativ tiefe Anlaufen. Es war kein hohes Pressing, das man dann mehr gespielt hat, sondern man hat den Holländer vor allem in Richtung Seiten sehr, sehr viel Platz gelassen. Somit ist man dann in die Halbzeit gegangen, wenn man sich die Statistiken anschaut, vor allem seitens der Österreicher, sehr, sehr schlecht. Wir haben 2 Torabschlüsse gehabt, die beide nicht aufs Tor gegangen sind. Wir haben 7 Fouls begangen, 8 Fouls erhalten, hatten zwar 51% Ballbesitz in der ersten Hälfte, aber grundsätzlich, wenn man sich das so anschaut, kein Eckball, 0 Aktion im gegnerischen Strafraum, das war wirklich sehr, sehr traurig. In der zweiten Hälfte ist dann eine große Wechselorgie ausgebrochen. In der 61. Minute hat man dann seitens der Österreicher Florian Grillitsch gebracht, genauso wie Sascha Kalajdzic. Man wollte also das Offensivspiel ein bisschen variabler gestalten. Conny Leimer und Michael Gregoritsch haben für diese 2 respektive den Platz verlassen. Auch seitens der Niederlande wurde in der 64. Minute ein Dreifachtausch angedacht. Und zwar kam Nathan Ake, Daniel Malen und Owen Wijndal ins Spiel, jeweils für Daley Blind, Wout Weghorst und Patrick van Aanholt. Das heißt, man hat mehr auf das Tempo gesetzt. Man wollte noch mehr hinter die letzte Reihe. Man wollte dafür sorgen, dass man die Österreicher auch im Tempo anständig beschäftigt, weil man eben gesehen hat, gerade über Wout Weghorst, das hat nicht so ganz funktioniert. Aber es hat genau 3 Minuten gedauert und dann traf der rechte Außenverteidiger der Niederlande, nämlich Denzel Dumfries, im zweiten Spiel hintereinander wieder mal ein sehr wichtiges Tor, das 2-0 in der 67. Minute. Daniel Bachmann holt sich wahrscheinlich eine der blödesten und unnötigsten gelben Karten Karten des bisherigen Turniers ab, das ist rausbekommen. Frankfurter reagiert, bringt in der 70. Minute Valentino Lazaro für Christoph Baumgartner, eine Auswechslung, ja, die man vielleicht verstehen kann, weil Christoph Baumgartner wieder mal sein großes Talent auf dieser Position, in der er eben spielen musste, nicht wirklich auf das grüne Feld brachte. Allerdings ist es schon ein bisschen komisch, wenn man einen zweiten Stürmer austauscht und einen Rechtsverteidiger bringt, zumindest einen Rechtsaußen bringt, denn damit Valentino Lazaro diese Position spielen könnte, müsste er natürlich auch gesucht werden. Ob das der Fall ist, schauen wir uns dann, oder ob das der Fall war, schauen wir uns dann an. Auch die Holländer wechseln noch zweimal. Selbe auch bei uns in der 84. Minute kommt dann noch Lienhardt für Dragovic und Onisivo für Schlager. Onisivo hat kurz darauf noch eine sehr, sehr gute Kopfballchance, nachdem endlich einmal ein Flankenball auf einen Kopf eines Stürmers kommt. Der kann allerdings dann nicht Richtung, oder kommt nur Richtung Tor, aber nicht gefährlich zumindest. Also Martins de Kellenburg hat ein relativ leichtes Spiel. So geht das Spiel nach 94 Minuten zu Ende mit einem 2-0 für die Niederlande. Und wenn man sich so jetzt den Pressespiegel ansieht und die Rückmeldungen und vor allem auch die Interviews der Spieler. David Alaba kommt nach dem Spiel zum Interview und spricht von einer mutigen Leistung. Naja, dann schauen wir uns das doch mal an. Wenn wir uns nämlich die Passstatistiken anschauen und vor allem die Passverteilung, also welche Spieler haben sich besonders gesucht, dann fällt eines ganz besonders auf bei uns. Martin Hinteregger und David Alaba tauschen 21 Pässe aus zueinander. Die nächsthöhere Zahl verteilt sich dann auf Alexander Dragovic und David Alaba, beziehungsweise, ja, und umgekehrt, genau, David Alaba und Alexander Dragovic. Und dann sehen wir auch noch eine recht feine und, ja, zumindest annehmbare Nummer zwischen Alexander Dragovic und Stefan Leiner. Was fällt uns auf? Wir haben hier drei Verteidiger, also beziehungsweise eigentlich vier, also die Viererkette an sich hinten, weil Stefan Leiner, ja, er stand relativ knapp an der Mittelauflage ständig, es war eigentlich eine schöne Fünferkette, aber wenn man sieht, die meisten Bälle wurden hin und her gespielt zwischen unseren drei Innenverteidigern und dem rechten Außenverteidiger. Sorgt das für offensives Spiel? Nein, das hat mit mutig überhaupt nichts zu tun. Das ist typischer Angsthassfußball. So blöd das vielleicht auch klingt und so herablassend, aber man muss die Sachen dann auch schon so benennen, wie sie eben sind. Man ist keine Risiken eingegangen, man hat quasi Alibi-Ballbesitz gesammelt, ohne dass es in irgendeiner Art und Weise gefährlich war. Der Ball wurde hinten hin und her zirkuliert und sobald dass es ins Angriffsdrittel ging, hat man die Bälle einfach nicht mehr anbekommen. Das sieht man, wenn man sich die Passstatistik wunderbar anschaut, dann sieht man das. Stefan Leiner kommt wieder nicht über 71% Completion Rate. Ebenso enttäuschend meiner Meinung nach Christoph Baumgartner mit 76%. Und wieder einmal, und er kommt mir wieder viel zu gut weg, Conny Leimer, es tut mir leid, ich weiß, ich hänge dem im Nacken, aber 70% Passgenauigkeit für einen Achter ist einfach nicht gut genug. Und da muss der Teamchef jetzt reagieren. Wenn man gegen die Ukraine gewinnen will, und man wird gewinnen müssen, damit man ganz sicher in der Runde der im Achtelfinale steht, es wird da unentschieden, höchstwahrscheinlich könnte das reichen, aber könnte, das ist große Unsicherheit. Wenn man wirklich in irgendeiner Art und Weise aus diesem Spiel etwas mitnehmen möchte, dann würde ich an der Stelle wirklich vorschlagen, da muss man jetzt irgendwas ändern. Denn diese Passqualität, diese Art und Weise im Offensivspiel ist einfach nicht gut genug. So einfach muss man das sehen. Man hat zwar 55% Ballbesitz, man zieht aber viel zu wenig Fouls, meiner Meinung nach. Es ist kein Risiko dabei. Man kriegt zwar, also wenn man sich die Passstatistik anschaut, man ist jeweils vor der Niederlande in jeder Statistik, das ist richtig. Allerdings, wenn man sich dann anschaut, wo diese Bälle passieren, dann sieht man, dass das eine komplett andere Spielanlage ist. Wir haben zum Beispiel, um noch einmal ganz kurz über die Fouls zu sprechen, wir ziehen an sich zu wenig Fouls. Vor allem in der zweiten Hälfte hat man sich dann überhaupt nichts mehr zu Schulden kommen lassen. In der ersten Hälfte hat man nach 8 Fouls gezogen, in der zweiten Hälfte waren es gerade mal 5. Und da ist man bereits mit 1-0 im Rückstand dann. Also das ist mir einfach an dieser Stelle viel zu wenig. Und Franco Foda hat es wieder nicht hinbekommen, eine Ausrichtung zu wählen, die in irgendeiner Art und Weise etwas zulässt, dass man da was mitnimmt, denn, und das möchte ich an der Stelle ganz, ganz groß positionieren, meiner Meinung nach, da hätte man was mitnehmen können. Klar, Sieg ist keine Frage, wäre wahrscheinlich, hätte nicht funktioniert, allerdings ein Punkt wäre auf jeden Fall drin gewesen, wenn man sich etwas getraut hätte und vor allem, wenn man die individuellen Fehler abstellt, denn, um es mit Günter Neukirchen aus seinem legendären Interview zu sagen,
bei uns haben wir ein paar die Hosen voll, wir haben Kapitale eingefallen, mehr brauchen wir nicht sagen.
Und genau so ist es. David Alaba ist leider Gottes, hat da keinen guten Tag erwischt. Er war nämlich vor allem in der ersten Hälfte ein großer Unsicherheitsfaktor. Hat ein paar Mal sehr, sehr schlechtes Stellungsspiel aufgewiesen. Das, wenn man gegen einen wirklichen Prime-Gegner kommt, auf jeden Fall bestraft worden wäre. Denn die Niederlande haben alles andere als einen guten Tag erwischt gegen uns. Das muss man wirklich dazu sagen. Da war relativ wenig, auch in der Bewegung, in der Offensivbewegung. Und deswegen, ich kann dieses Gerede nicht hören. Diese große Qualität, in jedem Interview wurde die riesige Qualität der Niederlande gelobt. Und wir hatten Mut und wir wollten ja und wir tun ja und zu wenig. Also es war wirklich, wirklich zu wenig. Überaus schwaches Spiel der österreichischen Nationalmannschaft. Und man möchte jetzt einfach nur hoffen, dass man die richtigen Lehren rauszieht, dass man wirklich auf seine Stärken baut. Das hilft natürlich auch nur so bedingt, wenn jetzt ein Mensch aus der zweiten Reihe, ein Mittelfeldspieler namens Florian Grillitsch, sich in einem Interview hinstellt und die Startelf fordert. Vielleicht braucht es sowas. Ich bin da immer vorsichtig, weil man muss man immer aufpassen, wenn es ums Teamgefüge geht. Denn ich glaube, Grillitsch hin oder her, aber da steht schon noch der ein oder andere vor ihm. Hashtag Baumgartlinger. Ich weiß nicht, ob das so gescheit ist, dass man jetzt da so ein Fachel aufmacht. Auf der anderen Seite, vielleicht braucht Österreich wirklich einen Wake-up-Call, denn wenn man gegen die Ukraine so auftritt wie gegen die Niederlande und nach vorne absolut keine Gefahr ausstrahlt, dann wird es tatsächlich wahrscheinlich eine relativ kurze Europameisterschaft werden, trotz des 3:1-Siegs gegen Nordmazedonien, wo man sagen muss, man ist auch schon mit 3 Punkten als bester Gruppendritter weitergekommen. Schönen Grüße an der Stelle nach Portugal. Allerdings, ich würde mich nicht drauf verlassen. Und somit gehen wir gleich weiter zum nächsten Segment unserer Sendung.
Der Wadelbeißer der Woche.
If I speak, I am in big trouble.
Der Award für den Wadelbeißer der Woche geht heute an einen Spieler, der es für mich sogar, selber in der Retrospektive ein bisschen unverständlich, nicht in unsere Wadelbeißer 11 geschafft hat, einfach deswegen, weil kein Platz mehr für ihn war. Aber deswegen haben wir uns gedacht, wir packen ihn in dieses Segment, dann können wir ganz kurz über diesen Spieler reden. Es geht um Laszlo Kleinheißler, der Ungar, der im Grunde ja mehr oder weniger wirklich dafür verantwortlich war, dass Ungarn Frankreich ein 1:1 abgerungen hat. Laszlo Kleinheißler hat auch in diesem Spiel den Star of the Match Award, also den Man of the Match Award, so heißt er jetzt, gewonnen. Wahnsinnsspiel von ihm. Wenn man sich die kurz, vielleicht nur einmal ein kleines Zahlenspiel, die Statistik wieder ansieht in diesem Spiel. Ungarn generell läuft 8 Kilometer mehr als der Gegner. Logischerweise mit 39% Ballbesitz ist man natürlich weit unterlegen. Nur man hatte wirklich den Eindruck, gerade dieser Laszlo Kleinheißler ist überall auf dem Spielfeld. Der war nicht wegzukriegen. Wurde dann in der 88. Minute dann ausgetauscht. Man hat da wirklich gesehen, da war physisch zumindest wirklich das Maximum erreicht. Generell hat man aber den Eindruck, die 8 Kilometer, die Ungarn mehr gelaufen ist als der Gegner, das war allein er. Sensationelle Leistung, so stellt man sich das vor. Natürlich, spielerisch ist das auf einem anderen Zettel. Deswegen haben wir uns auch in unserer Elf dann für einen anderen Spieler statt ihm entschieden. Allerdings, und das muss man wirklich an der Stelle sagen, großes Lob an die Einsatzfreude. So stellt man sich das vor. Einen Gegner, einen übermächtigen Gegner kann man nur durch individuelle, absolute Leistungsbereitschaft bezwingen, beziehungsweise in die Knie zwingen. Es ist den Ungarn nicht ganz gelungen, aber zumindest ein Punkt ist in Budapest verblieben und das ist ein großer Verdienst der gesamten Mannschaft und vor allem vom Herrn Kleinheißler. Deswegen geht unser Award für den Wadelbeißer der Woche genau an ihn.
Die Wadelbeißer 11.
Und ein paar Hohenkinder dabei.
Und wir gehen weiter in unserer Sendung mit der Wadelbeißer 11, mit der 11 des Spieltages und ja, es war wieder sehr, sehr schwer, eine Aufstellung zu finden, die in irgendeiner Art und Weise sämtliche Facetten dieser Gruppenphase abbildet. Das war wirklich nicht einfach. Wir haben das Beste versucht, dass es uns möglich ist. Es ist natürlich nicht unbedingt jetzt eine ganz, ganz realistische Aufstellung. Bitte um Entschuldigung. Wir spielen in einem 4-3-2-1-System. Im Tor Peter Gulácsi, der ungarische Tormann, der ja durchaus ein super Spiel erwischt hat. War jetzt keine Runde, in der Torhüter wirklich ganz, ganz groß aufgefallen sind. Daniel Bachmann zum Beispiel hat sich seinen Platz in der Wadelbeißer 11 durch seine ganz, ganz dumme gelbe Karte irgendwo ist ihm versagt geblieben. Wir sind da mit Peter Gulaschi gegangen, hätte aber natürlich auch Thibaut Courtois ganz, ganz gerne sein können. Wir haben uns aber dann für den ungarischen Nationalkeeper entschieden. In der Verteidigung Linksverteidiger Janona Robin Gosens. Was für ein Spiel gegen Portugal. Er war der beste Mann am Platz, auch wenn, und das ist uns ganz, ganz wichtig, auch hier zu betonen, oder mir ganz, ganz wichtig zu betonen, Nelson Semedo, der Rechtsverteidiger der Portugiesen, hat wieder einmal bewiesen, dass er absolute Weltklasse ist. Es spottet jeder Beschreibung mittlerweile. Jede Mannschaft, die mit Tempo, die mit Wucht kommt, konnte er nicht verteidigen. Schöne Grüße aus Barcelona an die Bayern an der Stelle, 8-2 in der Champions League vor 2 Jahren. Also kann man sich dann gerne mal auch seine Leistung ansehen. Die hat mich sehr erinnert an diese Leistung. Klar, Gosens war sensationell, hat wirklich sämtliche Läufe gemacht, war auch wirklich sehr, sehr wuchtig in der Vorwärtsbewegung, immer mannschaftsdienlich. Spektakuläres Spiel von ihm, absolut keine Frage. Wir nehmen ihm noch nichts weg. Allerdings, da sollte sich der portugiesische Teamchef Santos wirklich überlegen, was man mit der Position macht. Denn auf dem Level ist Nelson Semedo einfach nicht gut genug. In der Innenverteidigung haben wir zwei Bekannte, zumindest ein Bekannter aus letzter Woche. Milan Skriniar, auch hier wieder steht er natürlich in der Innenverteidigung. Leonardo Bonucci neben ihm und rechts außen. Also in der rechten Verteidigung natürlich Denzel Dumfries. Ebenso ein Rückkehrer. Auch der war schon in unserer letzten Wadelbeißer-Elf vertreten. Hat wieder ein sensationelles Spiel gemacht gegen die österreichische Nationalmannschaft. Hat wieder getroffen. Kein Wunder, dass jeden Tag die Meldungen etwas mehr werden, wenn es um einen möglichen Sommertransfer geht von ihm. Anscheinend sind die Bayern dran. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das ausgehen wird finanziell. Denn der wird auf jeden Fall einen guten Vertrag bekommen, wenn er denn wechselt. Im Mittelfeld haben wir 3 Männer, die wir ganz, ganz groß loben wollen. Davon 2 aus Italien. Nämlich Jorginho mit einem Wahnsinnsspiel und Manuel Locatelli. Natürlich, wie kann man den nicht reinnehmen? 2-facher Torschütze. Hat das Mittelfeld absolut dirigiert im Zusammenspiel mit Jorginho, deswegen sind auch beide hier. Die Italiener entwickeln sich wirklich zu einem absoluten Turnierfavoriten, hätte ich mir ganz ehrlich nicht gedacht. Ich habe sie zwar stark eingeschätzt gehabt, allerdings nicht so stark. Mittlerweile gehen mir die Mannschaften aus, die ich gegen sie pairen würde, wo ich sage, dass der Gegner wirklich besser ist oder mehr Chancen hat. Die gehen mir mittlerweile wirklich etwas aus. Das wird durchaus relativ spannend werden im weiteren Turnierverlauf. Der dritte im Mittelfeld, der das ein bisschen vollmacht, ist Billy Gilmore. Der Man of the Match bei England gegen Schottland, der junge schottische Mittelfeldspieler, hat eine sensationelle Leistung gebracht und hat im Grunde, aber das schauen wir uns dann an, wenn es um das Spiel der nächsten Runde geht, hat auf jeden Fall sich hingestellt und das verkörpert, was die englische Nationalmannschaft gerne verkörpert hätte in diesem Spiel. Die Zweier-Kombi hinter dem Stürmer bilden 2 Spieler. Einer davon wurde eingewechselt erst zur Halbzeit, aber er hat in seinen 45 Minuten gezeigt, er ist Weltklasse. Er macht eine Mannschaft besser und zwar nicht nur ein bisschen besser, sondern er transportiert seine Mannschaft in ein Elite-Level. Kevin De Bruyne kommt in der 45. Minute gegen die Dänen aufs Spiel, reißt das Spiel an sich und Vorlage, Tor. Er ist einfach spektakulär. Er ist ein spektakulärer Spieler. Er gehört zu den besten Spielern der Welt. Und das zeigt er jedes Mal wieder, wenn er aufs Feld kommt. Kevin De Bruyne muss in dieser Wadelbeißer-Elf drinnen stehen. Neben ihm steht ein Spieler, der mir in der Nachbetrachtung fast ein bisschen zu schlecht wegkommt, nämlich vom gestrigen Spiel Portugal gegen Deutschland, nämlich Kai Havertz. Ich finde, Kai Havertz hat in diesem Spiel wirklich sämtliche Dinge gezeigt, die man von einem Zehner, Flügelstürmer, wie man das auch immer sagen möchte jetzt, wie er das auch immer anlegt. Er hat uns alles gezeigt, was diese Position hergibt. Er hat die Laufwege gemacht, er hat Spieler gebunden, er hat Spieler aus dem Raum gezogen, damit wirklich auch die Flankenläufe von Gosens vor allem wunderbar funktioniert haben. Er hat getroffen, er war omnipräsent. Ich habe zum Beispiel gesehen, die Bild-Zeitung zum Beispiel hat ihm nur unter Anführungszeichen einen 2er gegeben. Finde ich kriminell. Ich finde Kai Havertz, das war ein absolut sensationelles Spiel von ihm. Ganz im Gegensatz zum Spiel letzte Woche. Und im Sturm steht ein Stürmer, der nicht getroffen hat, aber trotzdem möchten wir ihn da reintun, weil wir der Meinung sind, der hat eine große Zukunft vor sich, nämlich Alexander Isak, der schwedische Stürmer. Ihm passt die Nummer von Zlatan Ibrahimovic immer besser. Es fehlt noch ein bisschen das Endprodukt, aber wenn er das noch hinkriegt, ist er wirklich einer der absoluten Entdeckungen da. Und da stehen wir voll dahinter. Alexander Isak also wäre unser Stürmer in diesem 4-3-2-1.
Das Spiel der Woche.
Also alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ja, liebe Fußballfans, und somit biegen wir auch schon in Richtung Zielgerade ein und wir schauen uns jetzt das Spiel der Woche an. Das heißt, das ist unser Segment, wo es darum geht, welches Spiel aus der nächsten Woche sollte man tunlichst nicht versäumen. Welche Mannschaft hat etwas zu beweisen? Welche Mannschaft hat was gut zu machen? Für welche Mannschaft geht's wirklich noch um etwas? Und wir haben uns jetzt ein Spiel herausgesucht. Natürlich hätten wir wieder das Finale für uns Österreicher, Ukraine gegen Österreich, nehmen können. Aber Österreich haben wir schon in der Analyse behandelt. Deswegen haben wir uns für ein anderes Spiel entschieden, nämlich für England gegen Tschechien. Tatsächlich geht es in diesem Spiel mehr oder weniger nur mehr um den Gruppensieg, das ist richtig. Allerdings ist es ein Spiel, meiner Meinung nach, das definieren wird, wie das weitere Turnier, vor allem für die englische Nationalmannschaft, aussieht. Wenn wir uns nämlich jetzt das Spiel anschauen, das jetzt hinter uns liegt, England gegen Schottland 0-0, war sehr enttäuschend. Ein wahnsinnig enttäuschender, blutleerer und uninspirierter Auftritt der englischen Nationalmannschaft gegen, zugegeben, sehr gut eingestellte Schotten. Allerdings, ich lasse darüber nichts kommen, England muss Schottland schlagen in diesem Spiel. Überhaupt keine Frage. Wenn man sich allerdings das anschaut, auch wie die Engländer aufgetreten sind, auch von der Aufstellung her und so weiter, dann haben wir im Grunde eine Situation, die für mich relativ ähnlich ist wie die Situation in Österreich. Der Trainer, der Teamchef Gareth Southgate kennt seine beste Elf nicht, beziehungsweise weiß nicht, wie er die durchaus hypertalentierten Spieler in dieser Mannschaft richtig einsetzen soll. Man hat versucht, mit einem 4-3-3 laut Papierform, auch wenn man das, wenn man ganz ehrlich ist, eine sehr defensive Auslegung hat. Man hat mit einer Viererkette hinten begonnen, die meiner Meinung nach auch wunderbar in Ordnung ist. Das kann man so machen. Reece James hatte zwar nicht den besten Tag, allerdings weit weg von einem Katastrophentag an der Stelle. Das defensive Mittelfeld hat dann eigentlich aus zwei Spielern bestanden, nämlich Calvin Phillips und Declan Rice. Mason Mount, der Dritte, sollte eigentlich weiter vorgezogen sein, hat sich aber dann sehr auf die linke Seite orientiert und somit war offensiv relativ wenig zu sehen. Was war die Konsequenz davon? Natürlich, der Abstand zwischen Mittelfeld und Sturm ist viel zu groß. Harry Kane hat sich ständig als Neuner viel zu weit nach hinten fallen lassen müssen. Phil Foden spielt auf rechts außen, eine Position, die er bei Manchester City nicht spielt. Der spielt bei Manchester City einen Zehner. Raheem Sterling startet auch dieses Spiel, vollkommen unverständlich, warum das so ist. Er hat eine fürchterliche Saison hinter sich. Stimmt, statistisch ist es nicht so, aber wenn man sich seine Spiele an sich ansieht, das war keine gute Saison. Er hat im Grunde keine Rechtfertigung, dieses Spiel zu starten. Vor allem nicht, wenn man die Bank ansieht. Man kann jetzt natürlich sagen, natürlich hat Gareth Southgate ein bisschen was versucht. Dann, wenn es um die Wechsel geht, hat auch zwei Spieler gebracht, die sehr dynamisch sind mit Grealish und Rashford. Zu wenig, zu spät. Er muss sich jetzt da wirklich auch was überlegen. Und ich bin auch der Meinung, auch für England wird es jetzt darum gehen, je radikaler, desto besser, weil es funktioniert nicht. Man hat jetzt gegen Kroatien und gegen Schottland in beiden Spielen gemeinsam genau ein Tor geschossen und das Ganze mit dem Harry Kane vorne, der jede Saison bisher einen Zweier vorn hat in seiner Torstatistik, zweistellig. Also das ist viel, viel, viel zu wenig. Phil Foden, sehr talentierter Spieler, aber komplett auf der falschen Position. Raheem Sterling, nicht durchschlagskräftig genug. Was muss passieren? Es ist die große Diskussion jetzt an, ob es vielleicht ein anderes System braucht. Vor allem braucht es wahrscheinlich andere Spieler. Ich gehe mal davon aus, Jack Grealish muss starten. Genauso ist es wieder einmal nicht zu verstehen. Jadon Sancho hat noch keine einzige Minute geleistet für die Engländer in diesem Turnier. Es gehen halt einfach ein bisschen die Argumente aus, wenn man sich das anschaut, gell? Also Jadon Sancho hat noch kein einziges Spiel, Jude Bellingham nur für ein paar Minuten. Ich bin der Meinung, gerade er würde dem Offensivspiel sehr, sehr gut tun. Somit könntest du wirklich einen Spieler total für die Offensivaufgaben im Mittelfeld binden. Das wäre meiner Meinung nach für Jude Bellingham hergerichtet. Ja, generell wird es wahrscheinlich ein großes Umdenken brauchen. Sollte dieses Umdenken nicht passieren, und deswegen, meine lieben Fußballfans, solltet ihr euch dieses Spiel unbedingt anschauen. Wenn dieses Umdenken nämlich nicht passiert, könnte ich mir vorstellen, dass das Turnier für die Engländer schneller vorbei ist, als man das denkt. Denn als Gruppensieger in dieser Gruppe bekommt man den zweiten der Gruppe F. Das ist laut derzeitigem Stand entweder Deutschland oder Portugal. Und also wenn England gegen Deutschland so kommt, mit dieser taktischen Ausrichtung, die Herr Southgate so im Sinn hat, dann würde ich wirklich, dann hätten die Engländer höchstwahrscheinlich ein bisschen ein Problem. Um das einmal so zu sagen. Generell eine sehr, sehr spannende Geschichte. Wie geht Gareth Southgate auch mit dem öffentlichen Druck jetzt um? Denn das muss man an der Stelle wirklich auch noch ein bisschen mit berücksichtigen. Der Druck seitens der Öffentlichkeit ist ganz ein anderer wie bei uns. Bei uns, wenn Österreich in dem Fall jetzt gegen Niederlande verliert, 2-0, ja, Niederlande war besser, ja, da war, und dann geht das Leben aber weiter. In England geht das Leben eigentlich nicht weiter bis zum nächsten Gruppenspiel. Und dementsprechend wird es jetzt spannend zu sein, inwiefern Gareth Southgate über seinen Schatten springen kann und sich auch einmal einen Fehler eingestehen kann. Denn diese defensive Ausrichtung ist genau das, wovor ich Angst hatte, als ich die Kaderbekanntgabe mitbekommen habe, dass er an sich sogar wollte mit 4 Rechtsverteidigern zum Turnier fahren. Das war mir von Haus aus klar, das wird eine defensive Ausrichtung werden. Das geben allerdings die Spieler nicht her. Wenn man sich die Spieler anschaut, die einzelnen Positionen genau anschaut und auch die Vereine näher betrachtet, wo diese jeweiligen Spieler spielen, dann gibt es eine defensive Ausrichtung nicht her. Wir haben einen Flügelsturm in diesem System, bestehend aus Sterling und Foden. Manchester City ist kein defensives Team. Die kennen das nicht. Genauso wenig wie Mason Mount grundsätzlich sehr viel Defensivaufgaben. Und gell, Harry Kane spielt eigentlich einen sehr faszinierenden Hybrid aus 10er und 9er. Er holt sich die Bälle immer selber, geht immer relativ tief. Dadurch bindet er aber mindestens 2 Spieler, eigentlich für die Flügelspieler perfekt hergerichtet. Es hilft halt nur nichts, wenn du 2 Zehner als Flügelstürmer spielst an der Stelle. Gell, das sollte man sich dann vielleicht überlegen. Generell wird es vielleicht ein anderes System brauchen. Ich denke da zum Beispiel einen 4-2-3-1. Mal sehen. Mal sehen, was sich Gareth Southgate an der Stelle einfallen lässt. Ist auf jeden Fall ein Spiel, das man nicht versäumen sollte. Gerade eben deswegen, weil England was zu beweisen hat und Tschechien durchaus überraschend solide auftritt in diesem Turnier. Mit dem hätte wahrscheinlich jetzt nicht jeder gerechnet, aber durchaus faszinierend, wie sich so ein Turnier bzw. die einzelnen Mannschaften in diesem Turnier grundsätzlich entwickeln bzw. entwickelt. Also, an der Stelle möchten wir auch schon wieder Danke sagen fürs Zuhören. Es war heute ein bisschen eine kürzere Episode, aber der zweite Gruppenphase-Tag, das gibt's her. Und die nächste Wadelbeißer-Episode gibt's bereits zum Abschluss der Gruppenphase. Also, in ein paar Tagen schon schauen wir dann zurück auf die zurückliegenden, logischerweise, Gruppenphase Spiele, schauen, wie geht jetzt das Turnier weiter, was nehmen wir mit, denn, und das ist ganz, ganz wichtig zu sagen, die Gruppenphase ist eine Art Ouvertüre. Richtig ernst wird es erst ab dem Achtelfinale. Und das schauen wir uns genau an, ganz sicher, fest versprochen, bei der nächsten Episode von Wadelbeißer in ein paar Tagen, überall dort, wo es Podcasts gibt, beziehungsweise auch auf YouTube, auf unserem eigenen YouTube-Kanal, schaut dort gerne mal vorbei. An der Stelle möchten wir uns ganz herzlich bedanken fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei wart. Macht es gut.
Ich habe fertig.
Gute Nacht.